Exquisit. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Diesen Podcast bekommen Sie jede Woche neu in der App der ARD Audiothek. Und damit herzlich willkommen zu unserem Exquisit-Podcast. Mit einem Glas, das bis heute seinesgleichen sucht. Ein Glas, das kaum zu Bruch ging und bis zu 10-mal langlebiger war als herkömmliches Glas. Wir wollen heute mehr erfahren über das Superfestglas aus dem Osten, aus dem auch Sie in den 80ern Ihr Bierchen oder ein Schnäpperchen genossen haben. Ein Glas, das nicht bricht. Und ein Pilotprojekt, das es so wohl noch nicht gab vorher. Das so vielleicht auch nur in der DDR möglich war. Über die Menschen, die es erdacht und erschaffen haben und über eine Pionierzeit, kann man schon sagen, in Sachen Nachhaltigkeit in der Produktion. Erfunden schon Mitte der 70er, wurde es dann ab ca. 1980 bei uns in Sachsen hergestellt, das Superfestglas. Diplom-Ingenieur und Chemiker Peter Sonntag war Teil dieses Projektes und der jüngste Leiter der Herstellung. Von ihm erfahren wir heute mehr über das unkaputtbare Glas. Er hat viele kleine Geschichten rund um das Superfestglas und sagt, am Anfang, da gab es auch gleich eine typische Panne.
Die Gläser halten wirklich entsprechend lange. Natürlich geht auch mal alles kaputt. Vorführeffekt, so wurde uns auch erzählt, dem Minister Glaskeramik wurde das erste verfestigte Glas vorgeführt. Man schmiss es ihm vor die Füße und patsch, war es in 1000 Scherben.
Dabei war das Glas am Ende wirklich um die 10-mal langlebiger als herkömmliches Glas. Und das Ganze kostete auch.
Wir haben es hier in zwei Schüben gemacht. Der erste Schub war bei ungefähr 25 Millionen. Das war das Kernprojekt der Glasherstellung und Verfestigung. Im Nachschub dann weitere Investitionen zur Komplettisierung des gesamten Werkes, sodass sie auf insgesamt fast 40 Millionen DDR-Mark gekommen sind. Und ich sage Ihnen, das können Sie heute mindestens als Dreifaches in Euro ansetzen.
Wir stoßen heute noch einmal mit dem Superfestglas aus der DDR an. Unser Thema im Exquisit-Podcast. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de. Ich bin Imme Tröger und jetzt freue ich mich auf Unzerbrechlich wie Glas aus Sachsen mit Ihnen. Zerbrechlich wie Glas, sagt man. Doch was, wenn das Glas nicht zerbricht? In den 70ern wurde in der DDR ein Glas entwickelt, das durch einen Ionenaustausch fast nicht zu zerbrechen war. Bis die Produktion des Superglases im VEB in Schwebnitz starten konnte, musste jedoch zunächst viel gebaut werden. Auch mit wilden Beschaffungsmaßnahmen für das neue Werk. Die sogenannte Mangelwirtschaft in der DDR hatte durchaus was, was in vielen Bereichen des täglichen Lebens schon herausfordernd sein konnte, brachte in vielen anderen Bereichen jedoch großartige Dinge und Erfindungen hervor. Eine dieser Innovationen war eben das Superfestglas. Unkaputtbar, made in GDR. Und Sie haben bei Ihrer Hochzeit damals vielleicht daraus getrunken oder es als Kellner Ihren Gästen früher mit allen möglichen Getränken serviert. Dabei war das durchaus nicht die einzige tolle Erfindung im Osten. Mein Kollege Dirk Henze fasst zusammen.
Die ganze Menschheit will leicht verdientes Geld. Die DDR hatte immerhin schon leichtes Geld. Münzen aus Aluminium. Warum? Nur Vorteile. Aluminium rostet nicht, ist also gnadenlos wertbeständig. Aluminium wiegt nichts, da wird das Portemonnaie in der Hosentasche nicht zur Belastungsprobe und es weiß zu überraschen. Man fühlt die leichte Geldbörse, sagt sich, oh je, bin ich arm. Doch beim Blick ins Münzfach, wow, so reich, warum arbeite ich noch? Schöner Nebeneffekt, wer sein Geld gern zum Fenster rauswirft, kann mit diesen Münzen keinen verletzen. Haben sich die Alu-Chips deshalb durchgesetzt? Natürlich nicht. Wer reich ist, will das spüren und damit körperliche wie charakterliche Haltungsschäden provozieren. Kupfer, Silber, Gold, Hauptsache Schwermetall. Ebenfalls ihrer Zeit voraus war die DDR-Tempolinse mit ihrer Schwester Tempoerbse. Allein schon durch ihren Namen hätten sie die marktreife veganer Schnellrestaurants enorm beschleunigt. Bratwurst? Dauert noch. Tempolinse ist schon fertig. Na dann, gute Wahl. Hat das im Westen gezündet? Natürlich nicht. Tempo versprachen dort nur Zellstofftaschentücher. Entsprechend traurig die Nachfrage nach Tempolinsen. Das größte Weltmarktpotenzial der DDR lag aber aus meiner Sicht im Jesuslatsch, dem Verkaufsschlager am Fuß des Ostens. Ein Regime mit klarer Abgrenzung zur Kirche erfindet einen Schuh für Gläubige. Denn wer ihn trug, glaubte ganz fest, darin gut auszusehen. Dieser Glaube an die Jesuslatschen ging tatsächlich ins Religiöse. Ich selbst kannte einige Leute, die damit keineswegs gut aussahen, aber trotzdem vom Jesus-Latsch als Modetrend absolut überzeugt waren. Lässig, überirdisch und gefühlt auch so ein bisschen verboten, das hätte ganz bestimmt auch im Westen funktioniert.
Wir trinken heute noch einmal mit und auf das Superfestglas in der DDR. Nach Fest kommt ab, hat Meister Röhrig gesagt. Beim Superfestglas der DDR lief das anders. Das Glas hielt, was es versprach. Ein bruchsicheres Glas? Ein Glas, das offiziell 5-mal länger hielt als normales Glas und am Ende bis zu 15-mal so bruchsicher gewesen sein soll? In den 80ern war das Glas in vielen Gaststätten und Kantinen zu finden. Nachhaltig, weil langlebig und für die Menschen gemacht. Eine Erfindung, die der Westen gar nicht mochte, weil zu wenig Verschleiß und keine Nachkäufe. Also kein Profit. Im Osten dagegen gern gesehen. Und entwickelt von Menschen, die mit ganzem Herzen für die Sache waren. Menschen wie Diplom-Ingenieur und Chemiker Peter Sonntag. Als das Superfestglas Ende der 70er, Anfang der 80er in Produktion ging bei uns in Sachsen, war er der Chef des Ganzen. Herr Sonntag, herzlich willkommen im Exquisit-Podcast.
Vielen Dank.
Als Sie zum ersten Mal gehört haben, dass da ein Glas entstehen soll, das nicht kaputt geht, was haben Sie denn da gedacht?
Würde ich so sagen, die gesamte Belegschaft war eigentlich erstaunt, dass es sowas geben soll. Die Frage, würde das in Schwebnitz vielleicht produziert werden, das stand ja noch ein bisschen in Fragezeichen 1978. Dann kam der Ministerratsbeschluss, das war November 1978. Und das Erstaunen war groß, es soll jetzt tatsächlich in Schwebnitz produziert werden. Also Freude war riesig, es war ein Jubel.
Jetzt habe ich gehört, dass die Idee und der Auftrag zur Entwicklung überhaupt von so einem Superfestglas daher rührt, dass einem Minister mal bei einem Fest sein Bier in einem Pappbecher serviert wurde, weil kein Glas da war. Stimmt das? Weiß man da was?
Also das ist eine Legende. Das wurde viel erzählt. Ja, Minister Werner Greiner-Petter stammt aus Thüringen und in Thüringen hatte man ihm tatsächlich so die Aussage, ein Bier im Pappbecher gereicht. Also symbolisch, du bist Minister und wir haben keine Gläser, kümmere dich. Ich muss natürlich dazu sagen, die Verfestigung von Gläsern ist nicht erst seitdem auf den Tisch gekommen. Das hat es schon viele, viele Jahre eher gegeben. Es gab verschiedenste Verfahren, Gläser zu verfestigen. Und hier war vielleicht der Auslöser, ein Verfahren zu entwickeln, was dünnwandige Biergläser verfestigt, damit der Bedarf gedeckt werden kann. Vielleicht ist das der Auslöser gewesen. Wir gehen davon aus.
Die Idee war also schon vorher da, dass man gesagt hat, theoretisch, es mangelt ja nicht erst seit dem Fest, wo der Minister anwesend war, sondern es mangelte ja auch schon vorher. Die Idee ist also ein bisschen älter. Wann genau wurde denn jetzt von wem das Verfahren entwickelt damals?
Das neue Verfahren Verfestigung dünnwandiger Gläser wurde vom WTW Bad Muskau entwickelt. Das ist ein Forscherteam um Dr. Dieter Patzig, die, soweit wir wissen, 1975, 76 damit begonnen hatten und 1977 wurde ein Patent zur Herstellung dieser Gläser angewendet.
Und was macht das Glas so superfest? Wie erreicht man denn das?
Ja, wir haben hier eins der drei Verfestigungsmöglichkeiten. Das eine ist ja erschrecken mit kalter Luft. Das zweite ist ein Überziehen mit einem anderen Glas, anderer Ausdehnungskoeffizient. Und hier haben wir einen sogenannten Ionenaustausch. Das heißt ganz konkret, die Gläser werden mit flüssigem Kaliumnitrat berieselt, fast 400 Grad Temperaturen. Und das ist ein Spezialglas, ein Alumosilikatglas, was hergestellt worden ist. Und dort findet dann ein Ionenaustausch statt. Ganz genau ist es so, dass die größeren Kaliumionen in das Glas hinein diffundieren, die kleineren Natriumionen sozusagen ablösen. Und weil sie mehr Platz brauchen an der Oberfläche des Glases, entsteht eine Spannung, eine Druckspannung. Und die verfestigt das Glas.
Jetzt haben wir schon auch gehört, es gab noch zwei andere Verfahren. Gab es die damals auch schon? Oder sind die jetzt im Laufe dazugekommen? Sie sagten, mit einem anderen Glas überziehen.
Die anderen Verfahren, die gab es eigentlich schon viele, viele Jahre eher. Also man hat viel dran geforscht, aber auf dünnwandigem Glas ist das noch nicht angewendet worden. Vielfach über Scheibenglas, also Fensterglas. Auch dickwandige Gläser wurden versucht zu behandeln, aber dünnwandiges noch nicht. Das war neu.
Das heißt, der Ionenaustausch war die beste Variante?
Ja, es kommt darauf an, wo Sie es einsetzen. Ne? Also bei Scheibenglas wird es wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren. Das hat auch eine andere Zusammensetzung, ist auch nicht probiert worden. Aber beim dünnwandigen, das ist wirklich neu, das hat es noch nicht gegeben.
Und jetzt muss so ein Glas produziert werden. Wir haben schon gehört, das war noch nicht ganz klar. Am Anfang wird es Schwebnitz, wird es nicht. Wie kam man denn überhaupt auf Sachsen? Und gab es bestimmte Gründe, dass man dann gesagt hat, ja, wir machen es in Schwebnitz?
Ich denke schon. Auf der einen Seite lief alles über die Kombinatsleitung Lausitzer Glas mit Sitz in Weißwasser. Und Bad Muskau ist ja ein Stück von Weichswasser nur entfernt, wo die Forschung lief. Schwebnitz hatte gute Voraussetzungen. Auf der einen Seite, der damalige Betriebsdirektor war ein sehr engagierter Mann, hatte ein gutes Kollektiv um sich. Es wurde viel versucht vorzubereiten, es wurde viel versucht, die alten Glaswerke, müssen Sie wissen, die sahen ja furchtbar aus. Die hatten einen Investitionsbedarf bis zum Gehtnichtmehr. Und in Schwebnitz versuchte man über Eigenleistungen, auch über kleine Tricks, wie wir so sagen, da könnte man viel erzählen drüber, kleine Tricks, das Werk zu modernisieren, neue Hallen entstehen zu lassen, auch das ganze Äußere aufleben zu lassen. Und die Chance, mit so einem Vorhaben das Werk zu modernisieren, die ist natürlich enorm. Und man hat viel in der Vorbereitung getan, dass endlich gesagt worden ist, Schwebnitz, ihr kriegt den Zuschlag.
Wollen Sie uns einen so einen kleinen Trick verraten?
Ja, es gibt eigentlich mehrere Tricks. Auf der einen Seite, Sie wissen, dass es in der DDR einen Investitionsstau gab. Es fehlte an Geld sozusagen. Dabei war das gar nicht ganz so. Sie mussten bloß wissen, wie die Planung zu laufen hat. Für Baukapazität haben sie kaum Geld bekommen. Erinnern Sie sich, das Wohnungsbauprogramm der DDR hat alles weggeschlungen. Aber für Ausrüstungen, da konnte man schon Geld bekommen. Man musste bloß die Ausrüstung kriegen. Mit dem Glas, was in Schwebnitz zur Verfügung stand, konnte man viel einkaufen. Sie wissen, was ich meine. Sie konnten also, wenn Sie Beziehungen hatten zum Lieferanten von Hallen, diese Halle kaufen als Ausrüstung, nicht als Bau. Sie haben die Halle als Ausrüstung an einen Baubetrieb verkauft, Bau- und Montagekombinat. Die haben ihnen die Fundamente gemacht, denn dafür gab es Kapazität. Und für die Montage gab es auch Kapazität, nur für den Hochbau nicht. Der war im Wohnungsbau. Und das BMK konnte ihnen alles zurückverkaufen, also mit Halle, und hatte damit Warenproduktion geschaffen, Planerfüllung. Die haben also händereibend Planerfüllung geschafft, ohne dass sie, sagen wir mal, den überwiegenden Teil dafür was tun brauchte. Das war ein Trick, der in Schwebnitz viel angewendet wurde. Beispielsweise der Propangas-Tanklager beim Superfestglas. Die großen Behälter sind ans Bau- und Montagekombinat verkauft worden als Ausrüstung. Der riesige Wasserturm als Ausrüstung verkauft worden, zurückgekauft. So sind die Bauleistungen abgesichert worden. Es gab aber noch andere Tricks, ja, wie man mit D-Mark in der DDR eingekauft hat, die große Sauerstofftankanlage zur Herstellung der Gläser. Oder ein Trick, wir hatten einen großen Wasserturm aus Ungarn importiert, alles war genehmigt. Über Nacht sind die Importe aus Ungarn gestoppt worden. Die DDR hatte irgendwelche Devisenprobleme. Nächsten Tag rief der Bahnhof an, stehen ein paar Waggons hier mit großen Teilen. Wir haben sofort einen Kran organisiert zum Abladen. Damit gehörte der große Wasserturm uns. Das sind so mal einige der Tricks. Oder wenn Benzin gebraucht wurde. Ich hatte ein Fahrzeug, natürlich ohne Benzin. Das haben wir bei den Russen eingetauscht. Die waren ja gleich daneben. Das waren ein paar Beispiele.
Wie muss man sich denn das überhaupt vorstellen, wenn jetzt jemand so ein Glas produzieren will? Wie bereitet man denn so eine Produktion überhaupt vor? Was muss überhaupt alles gebaut werden? Wir haben schon gehört, Propangasanlagen. Was gehört denn da alles dazu? Was hat sich denn alles verändert, dann auch auf dem Baugelände?
Gut, also Schwebnitz bestand aus einem Altwerk, wo zwei große Produktionsgebäude, 100 Jahre alt, schon standen, wo auch Glaswannen schon vorhanden waren. Dort, in diesen Hallen, wurden auch die Gläser produziert für die Superfestherstellung. Aber die Wannen wurden umgebaut. Sie erhielten neue Maschinen aus Japan importiert. Da hat man auch lange gekämpft drum. Die sollten ursprünglich aus Ungarn kommen. Firma Tungsram, aber die Qualität war nicht besonders. Dort wurde also in den alten Gebäuden völlig neu aufgebaut. Eine Produktionsanlage mit Maschinen, mit allem drum und dran. Es gehörte aber für diese Produktion dazu, dass die Stromversorgung gesichert war, also eine große Trafostation mit hergehörte. Sie brauchten Sauerstoff, dann bei der Verarbeitung der Gläser Sauerstoff und Propangas. Sie brauchten dazu entsprechende Lager. Und wenn Sie, das ist zur Herstellung dieser Gläser erstmal kommt, Sie haben dann das Rohglas in der Hand. Und wenn Sie das dann weiterverarbeiten wollen, sprich Verfestigung, dann gehören natürlich wesentlich neue, also ist nicht mehr dazu. Sie brauchten ein komplettes neues Werk, bestehend eben aus Hallen für den Aufbau dieser großen Verfestigungsanlage mit den vielen Nebenanlagen, Lager, was alles dazugehört, auch Bürogebäude, Medienerzeugung, Druckluft, Vakuum, alles, was dazu gebraucht wird, das gehört zu diesem neuen Werk. Und ich kann eins dazu sagen, bei der Superfestproduktion brauchten sie auch Arbeitskräfte. Deswegen war es Aufgabe des Glaswerkes, dann eben auch meine Aufgabe, eine neue Kinderkrippe zu bauen. Mit 72 Plätzen. Muss man sich mal vorstellen. Ein Glaswerk baut eine Kinderkrippe. Es ist nicht so, dass sie jetzt gesagt haben, hier, Baubetrieb, mach mal los. Nee, nee. Es wurde in Rohbau hingestellt und alles andere mussten sie organisieren über Feierabendarbeit mit Glasschiebereien. Der gesamte Ausbau, dass das fertig wurde. Die Kinderkrippe eines Glaswerkes. Das ist vielleicht genauso eine Story, die heutzutage unvorstellbar wäre.
Ja, überhaupt eine Kinderkrippe im Betrieb ist, glaube ich, schon unvorstellbar heute. Also für den Betrieb.
Aber ist natürlich eine schöne Sache. Ich habe den Ausbauer als Investleiter ebenfalls geleitet. Und wenn Sie dann von der alten Kinderkrippe mit den Gruppen der Kinder in die neue laufen, also da kommt man schon ein bisschen ins Schlucken. Man freut sich, dass das zustande gekommen ist, eben was Schönes geschaffen zu haben.
Ja, das ist auch dann so ein Herzensprojekt. Also ich sehe Ihre Augen strahlen, ich sehe auch jemanden, der unheimlich viel Wissen hat, das sofort abrufen kann und das einfach auch lebt und nicht nur weiß, sondern das auch wirklich in sich verinnerlicht hat. Das ist erstmal sehr, sehr schön zu sehen. Und da kann ich mir vorstellen, dass das wirklich sehr anrührend auch ist, wenn so ein Lebenstraum, ist das auch so eine Art Lebenstraum? Oder zumindest weiß man, dass man an was ganz Großem beteiligt war, ja, ne?
Ich komme aus einem privaten Elternhaus und weiß, wie Eltern und Großeltern gearbeitet haben, wie sie tätig waren, wie sie was geschaffen haben, wie sie sich Ziele gestellt haben. Und hier war es ja so, mit dem Vorhaben selber ist erstmal etwas Gutes getan. Und das mit zu organisieren, das war ja äußerst kompliziert, diesen Aufbau zu leiten. Sie musste ein unheimliches Branchenwissen haben, weil sie vielfach die verschiedenen Unternehmen, die Branchen koordinieren mussten und zum Teil das Material zu beschaffen hatten. Eine riesige Verantwortung stand dahinter. Ich war der Jüngste der ganzen Runde mit 27 Jahren. Das war natürlich schwierig hoch drei. Die Planung und Abrechnung mussten sie beherrschen. Genauso wie juristische Fragen, Vertragsgestaltungen und Ähnliches. Und wenn dieses Gros geschafft ist, das ist natürlich ein erhebendes Gefühl. Man freut sich im Nachhinein, was entstanden war. Alle haben sie mitgezogen. Ist ja nicht so, dass ich bin ja kein Einzelkämpfer. Es war ein Team, was mitgewirkt hat. Und vom Werk selber sind ja andere Bereiche mit hinzugezogen und haben jetzt, sagen wir mal, bei der Inbetriebnahme oder auch beim Aufbau von der Verfestigung oder von den japanischen Maschinen der Glasherstellung. Und das alles zusammen ist verwirklicht worden. Das ist eine tolle Geschichte. Das ist schon ein bisschen ein Traum. Man hat etwas erreicht. Ein Ziel ist gestellt worden, man hat Wege gefunden, dieses Ziel zu erreichen und alle haben sich gefreut und das ist das Schöne.
Und dabei müssen wir auch sagen, Sie waren jetzt nicht nur der Jüngste dort in der Truppe, sondern Sie waren damit ja auch der jüngste Leiter im Grunde genommen vor Ort.
Könnte man durchaus sagen, ja, die anderen waren natürlich deutlich älter, keine Frage. Die Verantwortung und das Alter, das hat insofern, deswegen muss ich ein bisschen schmunzeln. Stellen Sie sich vor, das ist ein hoch angebundenes Vorhaben gewesen, ein Staatsplanvorhaben, was natürlich vom Minister Glas Keramik kontrolliert worden ist. Der technische Direktor der Kombinatsleitung saß immer in den Kontrollberatungen mit, die ganzen Betriebsdirektoren mussten antanzen und Bericht erstatten und ich als Jüngster dort drin. Und zum Schluss habe ich dann die Kontrollberatung selber geleitet. Es ist natürlich ein erhebendes Gefühl. Also ich kann Ihnen sagen, die ersten Tage nach Übernahme des Amtes habe ich nicht schlafen können. Das ist einfach so. Aber der Mensch wächst mit seinen Aufgaben und alle haben geholfen, alle haben mitgezogen. Es hat funktioniert. Also umsonst ist, sagen wir mal, das Banner der Arbeit für die Hauptbeteiligten des Superfestvorhabens nicht ausgeteilt worden.
Das wollen wir uns dann auch noch genauer angucken mit dem Banner der Arbeit. Ab wann begann denn dann tatsächlich der Bau und ab wann wurde produziert?
Man hat in Schwebnitz vorbereitend schon 1978 erste Leistungen gemacht. Da ging es eine Bahndamm-Durchörterung, die angefangen wurde. Straßen wurden gebaut, die Umfriedung wurde gebaut. Und man hatte es geschafft, auch über diesen Trick, den ich erzählte, mit einem ganz geringen Baubilanzanteil eine große Halle sich zu beschaffen und das Bau- und Montagekombinat zu überzeugen, baut uns die auf. Ja, also wieder Hallenteile verkauft, Bau- und Montagekombinat macht Fundamente, macht Montage. Diese Arbeiten waren schon 1978 in Vorbereitung. Ende 78 erst, im November, fasste der Ministerrat ja den Beschluss, dass in Schwebnitz das Vorhaben, das Werk gebaut wird, das Vorhaben umgesetzt wird. Es begann also mit Brachialgewalt 1979. Mitte 1980 wurde die Verfestigung in Betrieb genommen, wo noch lange nicht alle Teile des Werkes fertig waren, aber die Verfestigung konnte schon in Betrieb genommen werden. Aber ab 1979 war wirklich ein Sturm, muss man sagen. 2 Jahre lang äußerst harte Tätigkeit. Ja, und hier kam natürlich eins dazu, der damalige Auftragsleiter, Investleiter, der die Vorbereitung mit in die Hand genommen hatte. Man hatte mich dann Mitte 1978 als Mitarbeiter dort dazugestellt. Dieser Mann hat Anfang 1979 gekündigt. Ich wurde sofort sein Stellvertreter mit Übernahme des operativen Geschäftes eingesetzt. Und kurze Zeit später habe ich die Gesamtverantwortung übernehmen müssen. So ist der Gang gewesen. Stück für Stück wurden die ganzen Werkskomponenten, ob Wasserversorgung, ob Trafostationen, also die ganzen Medienversorgung, die Zusatzhallen, die gebraucht wurden, Aufbau der Verfestigungsanlage, Aufbau der japanischen Maschinen, das waren dann Stücken, die 1979 angerollt sind, bis ins Jahr 1980 hinein sich gezogen haben. Mitte 1980, wie ich gesagt hatte, dann die Inbetriebnahme der Verfestigung. Aber die Gesamtfertigstellung, kann man sagen, also Mitte 1982 waren wir dann so weit, dass wir sagen könnten, es ist alles soweit fertig. Ich würde es mal so sagen, wir haben das vielleicht abgeschlossen. Die Produktion lief, alles war soweit fertig. Gut, Medienhalle, da haben wir noch Provisorium gehabt. Aber der Abschluss des Superfest-Vorhabens war doch mehr oder weniger der Gang von einer alten Kinderkrippe in eine neue. Das war der Abschluss.
Erinnern Sie sich noch ans erste Glas, was da so vom Band gerollt ist sozusagen?
Ja, na gut. In Schwebnitz wurden schon Gläser vorher produziert. Es bestand schon eine ähnliche Anlage zur Herstellung von Gläsern. Die zweite Anlage hatte noch Flaschen produziert, braunes Flaschenglas. Und die wurde 1979 ersetzt mit dem Superfest, dieser Spezialglasmischung, um dort Gläser zu produzieren. Der Effekt selber, das waren also praktisch gleiche Gläser, kann man sagen. Man konnte von außen nicht sehen, ob das jetzt ein Alumosilikatglas ist oder ein herkömmliches Glas, kannte man von außen nicht sehen. Und verfestigt waren sie ja noch nicht. Aber der Effekt, ein Glas in der Hand zu halten, was verfestigt war, das war dann im Juni 1980, das war natürlich eine tolle Sache. Es gibt Bilder, wo wir alle dastehen, also mehrere Bilder, die Handwerker oder die Beteiligten. Ich selber bin zu sehen, natürlich ein Glas in der Hand, natürlich ein Bierglas, ein Superfestglas und natürlich gefüllt mit Bier.
Wo kommen eigentlich die Materialien her damals für diese ganze Sache?
Unterschiedlich. Dieses Glassand ist Hohenbocker Glassandwerke. Das ist guter Quarzsand, den die herstellen. Die Kalk- und Soda-Komponenten, das war in der Mecklenburg-Vorpommern, also praktisch die Magdeburger Ecke, Könnern, dort haben wir das herbezogen. Sind auch in Porte gelaufen, soweit ich noch weiß. Das müsste Spalt-MgO sein, Spaltmagnesiumoxid aus dem sozialistischen Wirtschaftsgebiet. Aber das Gros kam aus der DDR.
Mhm. Hat man dann dieses Glas eigentlich nur in Schwebnitz hergestellt? Ja. Also bei dem Aufwand ging dann nur da.
Ja, das wurde nur in Schwebnitz hergestellt. Schwebnitz war der einzige Produzent erstmal an diesen Biergläsern. In Weißwasser wurden ja Stielgläser hergestellt, die Schwebnitz eigentlich auch mal herstellen wollte, verfestigt, aber dazu ist es nicht mehr gekommen. Nein, die einzigen Biergläser, die Artikelbreite wurde ja dann stark ergänzt, das war Schwebnitz und die Verfestigung sowieso nur in Schwebnitz.
Wissen Sie grob, wie viele Supergläser, sag ich mal, hergestellt wurden über all diese Zeit? Vielleicht auch am Tag oder insgesamt? Weiß man das, dass man sagt, bei uns sind so und so viel?
Ja, es gibt Erhebungen dazu. Mhm. Ja, die Produktion lief bei ungefähr 30.000 Gläser am Tag. Das heißt also von den japanischen Maschinen, die Kapazität der Verfestigungsanlage, die war über 40.000 Gläser am Tag. Und es sollen in der gesamten Zeit fast 120 Millionen Gläser hergestellt worden sein. Also eine enorme Menge.
Ja.
Ja, der Bedarf war groß, aber dann zum Schluss eben nicht mehr da.
Der Bedarf. Das wollen wir uns dann auch genauer angucken. Wo kam denn zunächst das Glas in den Einsatz? In den HU-Gaststätten zum Beispiel?
Die Gläser waren eigentlich für den Gaststättenbetrieb bestimmt. Man sieht es ja, das sind Stapelrandgläser, das ist also sehr praktisch auch. Für die Gaststätten, Kantinen, die finden Sie ja heute noch. Kegelbahnen, in kleinen Gaststätten auf dem Land. Dafür waren sie vornehmlich gedacht. Natürlich nicht bei der Feier auf den Tisch zu stellen. Da war eigentlich das Design nicht danach. Aber dafür waren sie gedacht.
Also andere Bereiche waren jetzt nicht angedacht. Da hätte es eine andere Herstellung wahrscheinlich auch gebraucht. Wie Sie sagten, Fensterglas zum Beispiel.
Man hatte schon vor, noch mehr mit den Gläsern zu machen. Hier greifen einige volkswirtschaftliche Fragen mit hinein. Zum einen, in der DDR ist bekannt, was war, herrschte Planwirtschaft. Es wird jetzt nicht vordringlich auf Gewinn produziert, dass die Unternehmen unbedingt einen Gewinn erzielen sollten. War natürlich schön, wenn sie es haben. Aber vordringlich war die Befriedigung der Bedürfnisse des Volkes. So hieß es. Es fehlte Glas, also musste es hergestellt werden. Natürlich ist es so, wenn Sie nachweislich eine höhere Lebensdauer der Gläser erzielen, und das ist ja wirklich nachgewiesen worden, bis zu 10-facher höhere Lebensdauer, dann wird irgendwann mal der Bedarf nachlassen. Denn Sie haben nur, Anführungsstrichen, Gaststätten und Kantinen und Ähnliches bedient. Die sagen irgendwann mal, die Gläser halten länger, prima, jetzt brauchen wir keine. Dann ging das Auge sofort, wir könnten exportieren. Das wird der Exportschlager. Was haben die westdeutschen Händler gesagt? ihr seid wohl verrückt. Das geht doch nicht kaputt. Da können wir nichts mehr verkaufen. Bleibt uns vom Hals mit eurem Zeugs. Wir sägen doch nicht den eigenen Ast ab, auf dem wir sitzen. Also auch dort keine Möglichkeiten für die Bevölkerungsversorgung. Ja, da hätte man natürlich sich was einfallen lassen können mit Veredelung, Schleifen oder Siebdruck, Schiebebilder. Das ging aber so nicht. Weil, wenn Sie vor der Verfestigung ein Abziehbild draufkleben oder Siebdruck, dann schicken Sie dieses Glas dann in 360, 70 Grad heißes Kaliumnitrat hinein. Und die Farbe ist dagegen nicht resistent gewesen. Auch das Schiebebild nicht. Das heißt also, es mussten entweder nach der Verfestigung was aufgebracht werden. Ja, was passiert denn dann? So ein Glas muss, das muss ja eingebrannt werden. Abziehbild genauso wie der Siebdruck. Das heißt also, das Glas wird wieder hoch erhitzt und langsam wieder abgekühlt. Das ist der gleiche Effekt wie bei einer Kühlbahn nach der Glasherstellung. Wenn das heiße Glas in die Kühlbahn kommt, wird es nochmal aufgewärmt und langsam wieder abgekühlt, damit die Spannung rausgeht. Erinnern wir uns, wir erzeugen eine Oberflächenspannung mit der Verfestigung. Wenn ich jetzt also die Gläser danach bedrucke oder veredle und ich schicke die, muss ja einbrennen, noch einmal in den Ofen hinein, dann wird die Spannung rausgenommen, wie bei einer Kühlbahn. Und der Verfestigungseffekt verliert sich. Man musste also etwas entwickeln, was resistent ist gegen dieses Kaliumnitrat. Das erfolgte auch, aber zu spät. Das war dann Ende der 80er Jahre. Und wie die ersten Versuche laufen sollten, kam schon die Wende und das ganze Vorhaben war beseitigt. Sie konnten allenfalls einen Schliff an das Glas bringen. Vor der Verfestigung, nach der Verfestigung konnten sie nicht mehr schleifen. Die Gläser haben Spannung und wenn sie da irgendwie anritzen, dann kann es passieren, sie kriegen 1000 Scherben um die Ohren.
Sie haben ja für Ihre Tätigkeit, wir haben es auch heute schon gehört, das Banner der Arbeit bekommen. Großer Moment, zusammen mit 10 anderen, stimmt das?
Ja, es wurden von den beteiligten Unternehmen, also die das meiste mitgetan haben, da gehört Glasofenbau Jena damit dazu, das WTI Jena, WTW Bad Muska, Glaswerk Schwebnitz, wurden Vertreter, die den größten Beitrag geleistet hatten, die wurden vorgeschlagen für das Banner der Arbeit. Das waren in Schwebnitz eben 2 Personen.
Was kostet denn eigentlich so ein großes Projekt, wenn man sowas aufzieht wie Sie in Schwebnitz?
Ja, das ist in mehreren Schüben gelaufen. In der DDR war es so, dass Sie in der Planung sogenannte Invest-Vorentscheidungen ausarbeiten mussten, wo vorbereitend drin ist, also was will ich denn tun? Und danach kommt eine Grundsatzentscheidung. Das ist dann der endgültige Entscheid, dass das Vorhaben gesichert ist und die Finanzierung erfolgen darf. Wir haben es hier, in 2 Schüben gemacht. Der erste Schub war bei ungefähr 25 Millionen. Das war das Kernprojekt der Glasherstellung und Verfestigung. Im Nachschub dann weitere Investitionen zur Komplettisierung des gesamten Werkes, sodass sie auf insgesamt fast 40 Millionen DDR-Mark gekommen sind. Und ich sage Ihnen, das können Sie heute mindestens als Dreifaches in Euro ansetzen, dass man mal weiß, worum es dort geht. Und Sie können nicht zum Telefonhörer greifen und sagen, hier, mach mir mal ein Angebot. Wenn Sie das bei einer Firma gemacht hätten, hätten Sie sofort als Antwort gekriegt, mache mir mal ein Angebot, du hast ein schönes Glas. Ja, also das ging so nicht. Sie mussten Firmen suchen. Das gehört ja mit dazu, die für Sie bereit waren zu realisieren. Und oftmals war es so, die Firma kam und frug, wo habt ihr das Material? Wir würden gerne anfangen. Sie hatten also das Vergnügen, Material zu besorgen in Größenordnung, ob das jetzt große Ventile sind, Anlagenteile, selbst Flansche oder Kabel oder was da alles dazugehört. Das mussten Sie alles besorgen. Wir hatten gute Voraussetzungen durch die Produktion, die wir ja in der manuellen Herstellung von Gläsern hatten, war wunderschöne Gläser und damit konnten Sie natürlich was erreichen. Gehörte aber alles mit zur Aufgabe.
Mit dem Ende der DDR kam jetzt auch das Ende des Superfestglases, weil wir auch schon gehört haben, der Kapitalismus hat jetzt kein Interesse an unkaputtbar.
Ich muss sagen, es ist leider so. Man hat zu DDR-Zeiten nicht beachtet, dass irgendwann mal der Bedarf gedeckt worden ist, wenn man einseitig die Abnahme ins Visier nimmt, sprich Gaststätten, Kantinen und Ähnliches. Man hat zu spät reagiert, Veredelung aufzufahren, andere Produkte aufzulegen, dass der Bevölkerungsbedarf in Frage kommt. Das ist viel zu spät angegangen worden. Da fehlte es auch, und das ist wieder das Stache der Planwirtschaft der DDR, es fehlte daran, Kapazitäten, die sich damit beschäftigen, solche Sachen mitzuentwickeln, war nicht da. Also produzierte man auf Teufel komm raus. Und es ist auch nicht so, dass die Schwebnitzer sagen konnten oder wir damals, oh, wisst ihr was, wir hören jetzt mal zeitlang auf mit der Produktion, sind genug Gläser da. Nein, es war eine schwere Produktions-, eine Planauflage. Planwirtschaft der DDR. Sie mussten den Plan erfüllen. Und wenn Sie die Anlage abstellen, können Sie den Plan nicht mehr erfüllen. Ja, wie gibt es denn sowas? Also Sie sehen damit, die Stache der Planwirtschaft hat schon zu Ende der DDR eigentlich das Ganze besiegelt.
Danach wollte es halt auch keiner mehr aufgreifen.
Du in der Wache, das ist der gleiche Effekt. Das einzige Begehrenswerte an der Verfestigungsanlage war der nicht rostende Stahl, also die Verschrottung. Die Händler sind genauso dabei geblieben, die Gläser gehen nicht kaputt. Das ist nicht unser Metier. Also in dieser Massenproduktion, wo auf Verbrauch gesetzt wird, durchaus auch, dass Waren nachgeordert werden müssen, weil sie verbraucht werden, weil sie in Verschleiß kommen. In diese Strecke wird es schwierig sein, überhaupt noch Fuß zu fassen. Nach der Wende der DDR war dazu keine Möglichkeit und die gesamte Anlage wurde nicht bloß stillgelegt, sofort nach der Wende, sondern eben dann auch verschrottet.
Jetzt habe ich allerdings gelesen, dass heute doch wieder an so einer Art Glas gearbeitet wird, beziehungsweise sogar, glaube ich, schon hergestellt wird, auch wieder im Osten. Martin Groß aus Freiberg hat da wohl was entwickelt und auch in Zusammenarbeit mit alten DDR-Hasen habe ich gelesen. Ist Ihnen dazu was bekannt?
Ja, natürlich. Das ist die Firma Revisalt in Freiberg, den Geschäftsführer Herrn Heidern, dem habe ich gestern wieder telefoniert. Also wir sind in Kontakt. Wir haben uns auch schon in Schwebnitz getroffen. Ich weiß, dass die auch mal das Prinzip des Ionenaustausches mit übernehmen wollen und übernommen haben. Ich freue mich darüber, dass das Vorhaben selber, also diese Methode des Ionenaustausches noch nicht vom Tisch ist, sondern daran intensiv gearbeitet wird. Ich habe Herrn Heidern auch gesagt, es wird schwierig, wenn Sie in Massenproduktion reingehen. Sie müssen diese Verfestigung dort ansetzen, wo es gebraucht und gewünscht wird. Das sind also durchaus auch technische Belange. Man kann in einzelnen Bereichen auch gucken, wie weit eventuell eine Massenproduktion in Frage kommen könnte. Aber das muss man genau durchrechnen. Was nützt mir, wenn ich die Flaschen ja so verfestige, dass sie weniger zu Bruch gehen? Da freut sich das Glaswerk, die kriegen weniger los. Oder wenn Sie irgendwelche Verpackungsbecher oder irgendwie, der Endkunde freut sich. Der Glashersteller nicht. Also da müssen Sie schon die Waage finden, wo wird es gebraucht, wo macht es Sinn oder wo ist einer, der in die Kette hineingehört, der sagt, nee, das ist gegen mein Interesse. Diese volkswirtschaftlichen Abwägungen, natürlich auch die betriebswirtschaftlichen, die müssen Sie beachten. Aber es ist erstmal gut und ich freue mich darüber, dass daran gearbeitet wird und ich wünsche dem Herrn Heidern wirklich alles Gute. Ich werde ihn auch mal besuchen, mal das mal anschauen, wie sie das angeht. Vielleicht kann man auch noch ein paar Tipps geben, weiß ich nicht. Ja gut, ich habe in Freiburg studiert, ist der Weg nicht so weit.
Wo könnte denn so ein Glas gute Dienste leisten, ohne jemanden zu ruinieren?
Man muss gucken, inwieweit technische Bereiche in Frage kommen, wo es ärgerlich ist, wenn irgendwas zu Bruch geht. Das sind Möglichkeiten, die man eruieren sollte. Gibt es weitere Anwendungsgebiete? Sind es vielleicht auch irgendwelche Flachgläser, die man sich mit heranziehen kann? Also da müsste man wirklich jetzt mal gucken, was sagt der Markt? Wo hätte ich denn Platz? Wo warten Händler oder Abnehmer darauf, dass ich mit meinem Verfahren komme bzw. ihm mit auf den Weg helfen kann?
Gibt es irgendwas, was wir zum Superfestglas sagen müssen, an das ich nicht gedacht habe, was wir jetzt nicht besprochen haben, wo Sie sagen, das müssen wir noch erwähnen?
Ja gut, also wenn es darum geht, welche Einspareffekte hat man denn bei der ganzen Geschichte? Es sind schon Erhebungen gemacht worden. Also auf der einen Seite die erhöhte Lebensdauer, ich hatte ja gesagt, bis zu 10-fach. Die Festigkeit selber war konzipiert, soweit ich das von den Forschern noch weiß, vom 2- bis 3-fachen der Festigkeit. Das sind aber physikalische Methoden, die ansetzen. Die Lebensdauer, die kann man ja schlecht messen. Die Gläser halten wirklich entsprechend lange. Natürlich geht doch mal eins kaputt. Vorführeffekt, so wurde uns auch erzählt, dem Minister Glaskeramik wurde das erste verfestigte Glas vorgeführt, man schmiss es ihm vor die Füße und patsch, war es 1000 Scherben. Also das ist der Vorführeffekt, das gibt es natürlich. Aber die Haltbarkeit ist wirklich länger, die Temperaturwechselbeständigkeit ist auch wesentlich höher. Sie finden das, wie gesagt, heute noch in Kegelbahnen oder kleinen Gaststätten auf dem Dorf. Und die Einsparpotenziale gehen noch weiter. Man spricht bei der Produktion, der damaligen Produktion, von einer Einsparung von ca. 10.000 Tonnen an Glas. Das ist dann natürlich entsprechend höher in Rohstoffen, die man einspart. Das Gewicht der Rohstoffe ist ja einiges höher wie das Glas selber. Und man spricht von 20.000 Megawattstunden an Strom, was man einspart. Das sind natürlich Zahlen, die hier mit in die Waage fallen. Es hat schon was gebracht. Und es war auch natürlich auch für die Beschäftigten von Schwebnitz und Umgebung, das war mit der größte Arbeitgeber damals in der Zeit, das war ein Effekt, den man durchaus mit nennen sollte, was jetzt nicht unmittelbar zwar zum Superfest gehört, aber weil das Vorhaben dort umgesetzt worden ist, war es für die Region natürlich von großer Bedeutung, von wirklich großer Bedeutung. Und man konnte das Werk, die Bestrebungen waren ja dann auch, weitere Großbauten mit aufzuziehen, Stielglas, die Voraussetzungen waren alle schon vorhanden. Wir haben ja vorausschauend gebaut, dass wenn Sie die Glaswerke sehen, die ja fast alle schon geschlossen sind im Osten, ob Neupetershain, ob Welzow, was es da alles gibt. Alles in Kamenz, Ottendorf, Dresden, Radeberg, alles ist geschlossen. Das waren uralte Werke, die hatten also keine Möglichkeiten zu investieren, sich zu modernisieren. Schwebnitz hatte die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Ich muss wirklich nur sagen, mit einer guten Mannschaft, mit Abenteuerlust. Das ist ein richtiges Abenteuer gewesen. Und das vielleicht noch einmal. Wir haben dort dieses Vorhaben, diese fast 40 Millionen umgesetzt in einer abenteuerlichen Art und Weise, wie es eigentlich nur für die DDR zu beschreiben gibt. Das gibt es heute nicht mehr. Es hat aber trotzdem bei allen Anstrengungen, bei allen Mühen, bei manchmal auch Ärgernissen, vieles kennt man in der DDR, es hat Freude bereitet. Also es war eine schöne Zeit.
Das sehe ich Ihnen auch an, wenn Sie erzählen. Jetzt waren es allerdings nicht nur Biergläser, ne? Was sind noch für Gläser, auch kleine Schnapsgläser und dergleichen?
Ja, das war schon eine Palette. Kleine Schnapsgläschen, also kleine Stamperle, wie man so sagt. Auch Cognac-Schwenker, Sektflöten, Vasen. Ja, und die Gläserpalette selber, die ging dann von 005 über 01, 02, 025, 03, 04, 05. Das ist die Palette. Wenn Sie so eins mal haben wollen, da brauchen Sie nur mal bei eBay reingucken. Aber ich sage Ihnen, für so ein 05 Liter Superfestglas legen Sie 20 Euro hin.
Jetzt haben Sie schon so ein bisschen das angedeutet, was das mit Ihnen gemacht hat, da Teil auch gewesen zu sein von so einer großen Sache. Wenn Sie an die Zeit damals zurückdenken, diese Pionierzeit ja auch, was denkt denn da in Ihnen?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Auf der einen Seite sagte ich ja schon, es ist die Freude, etwas erreicht zu haben. Wenn Sie sehen, dass andere sich freuen, wenn mit Ihrem Zutun, sicher auch mit deren Hilfe, etwas entstanden ist, was gebraucht wird, wurde ja gebraucht im Moment, etwas, wo viele gesagt haben, wird nie. Wir haben es hingekriegt. Nicht aufzugeben. Also einfach die Freude, dass es entstanden ist. Und man hat natürlich enorm gelernt. Also für mich persönlich war das eine unheimliche. Ich kam ja, wie gesagt, aus Vietnam vom Aufbau des Glaswerkes Haiphong und habe dort schon enorm Erfahrung gesammelt. Durch dieses Vorhaben kam wesentlich dazu. Und danach, also für mich selber, bin ich sofort als Sonderbeauftragter eingesetzt worden. Die Heizellablösung stand damals in der DDR an und die Werke Kamenz, Schwebnitz, Ottendorf mussten völlig umgebaut werden von der Produktion her und ich war der Hauptverantwortliche. Das war eine genauso große Herausforderung. Ich war dann technischer Direktor. Die Zeit, ich sollte wieder ins Ausland, hatte schon Englischstudien hinter mir. Dann durfte ich nicht mehr, weil ich bei einem gewissen Ministerium der DDR die Unterschrift verweigert hatte. Und so musste ich dann Werkleiter in dem 300-Mann-Betrieb, Glaswerk Ottendorf, später Geschäftsführer in zwei Glaswerken. Also so ist die Laufbahn. Es sind also Voraussetzungen geschaffen worden, dann auch in späteren Zeit, dass sie in verantwortlichen Tätigkeiten Führungsrollen übernehmen konnten. Und dieses enorme Branchenwissen, das Breitenwissen, das hat mir unheimlich gedient. Mhm. Ich freue mich auch heute noch, das anzuwenden in der Unternehmensberatung, was ich bis Ende vorigen Jahres noch getan habe. Vor allen Dingen aber in meinem Verein, den Heimatverein Königsbrück, wo dieses Wissen mit Hilfe natürlich mit der anderen, mit Zutun der anderen, aber wo dieses Wissen gut angewendet werden kann, das stammt alles aus dieser Zeit.
Herr Sonntag, es war mir eine sehr, sehr große Freude, Sie erlebt haben zu dürfen und so kennengelernt zu haben, Ihnen zuhören zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben durch diesen wahnsinnig interessanten Prozess auch von diesem Superfestglas. Und vielen Dank für Ihren Mut und für Ihr Herz, die Welt so ein bisschen besser zu machen, als Sie sie vorgefunden haben. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren und uns erzählt haben.
Ist gerne geschehen.
Das war unser Exquisit-Podcast zum Thema Unkaputtbar, Made in GDR. Das Superfestglas aus der DDR. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben. Den nächsten Podcast gibt es in einer Woche und jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Hörspiel-Podcast Krimi-Klassiker. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an exquisit@mdr.de.
Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.
Und auch ein Tipp, der Spio-Podcast. Im Osten geht die Sonne auf, der Fußball-Podcast von Fußball im Osten. Jeden Montag mit dem Blick auf das vergangene Fußballwochenende. Von der Ostsee bis ins Erzgebirge, von der Regionalliga Nordost über die Kreisklasse bis zum Europapokal. Alles, was den Fußball-Osten bewegt. Kurven, Ergebnisse, echte Geschichten. Im Osten geht die Sonne auf. Nachzuhören in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.